Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir haben vorhin mit dem Romanisten Professor Kopp über den Ausgang der Stichwahlen zur französischen Nationalversammlung gesprochen, und zwar bezogen auf die Stimmungslage in Frankreich vor und nach den Wahlen. Wir wollen jetzt versuchen, die internationalen Auswirkungen des Wahlausgangs in Frankreich zu ergründen, und dazu begrüße ich den freien Kulturjournalisten Matthias Nikolaidis, zu dessen Berichtsschwerpunkten auch Frankreich gehört. Hallo, Herr Nikolaidis.
Hallo, Herr Peter.
Herr Nikolaidis, ist der offenkundige Wahlsieg des Linksbündnisses in Frankreich eine gute oder eine schlechte Nachricht für das deutsch-französische Verhältnis und für die Europäische Union?
Ja, das hängt wie so oft vom Beobachter ab. Für die deutsche SPD scheint das ein gutes Ergebnis zu sein. Das konnte man aber auch vorher wissen. Das wurde also sofort bejubelt und gefeiert, dass dort das schlechte Ergebnis, nämlich der Rassemblement mit einem Sieg, abgewendet wurde. Aber ich denke, wenn man es objektiv betrachtet, dann muss man einfach sagen, das ist schon das schlechtere Ergebnis. Gerade in der Europäischen Union kommt es ja auch viel auf Finanzen an. Und da wird diese Linksfront, diese linke neue Volksfront, ganz ordentlich, wenn sie es denn schafft, an die Regierung zu kommen, und so sieht es ja ein bisschen aus, in die Kassen greifen. Und das wird dann also auch die Verhältnisse und die Beziehungen zu den EU-Partnern beschweren, würde ich sagen.
Sie hatten es schon angedeutet. Der Wahlsieg ist zwar unstrittig für das Linksbündnis, aber die Frage ist ja, ob dieses Bündnis tatsächlich in der Lage ist, eine stabile Regierung zu bilden. Die Sozialdemokraten sagten schon, dass sie mit dem linksradikalen Mélenchon nicht zusammenarbeiten wollen und so weiter. Welchen Einfluss werden also Linksradikale oder Grüne überhaupt auf diese Regierung haben? Wird das Linksbündnis überhaupt eine stabile Regierung stellen können?
Ja, allein sowieso nicht. Also ich meine, das wäre dann höchstens auch eine Regierung ohne eigene Mehrheit. Da hat Macron jetzt allerdings auch schon gesagt, dass er auch nicht verpflichtet ist, einen von denen überhaupt zum Premierminister zu machen. Also ich würde das tatsächlich jetzt erwarten, dass er eventuell einen linken Premierminister auswählt oder irgendeine Art von Kompromisskandidaten. Also ich könnte mir François Hollande auch gut vorstellen. Das hätte sogar eine gewisse Ironie. Also das war der ehemalige Mentor von Macron, der ihn groß gemacht hat, in die Politik geholt hat. Und jetzt wird er sein Adlatus. Aber das ist von mir auch nur gesponnen und ich weiß das nicht, denn es weiß niemand. Ich würde davon ausgehen, dass wir eine linkere Regierung auf jeden Fall kriegen in Frankreich, vielleicht technokratisch durchsetzt. Aber es bleibt natürlich das Problem dieser ganz linken Partei, La France Insoumise, was ich immer mit aufsässiges Frankreich übersetze. Die gehört eigentlich nicht zum republikanischen Bogen, nach der Definition von gewissen Kreisen zumindest, und stellt also ein Problem dar, das eigentlich nicht integrierbar ist aus meiner Sicht.
Könnte es also auch sein, dass statt des Linksbündnisses erneut Ensemble bevorzugt wird durch Emmanuel Macron?
Ja, das, wie gesagt, das kann genauso gut passieren. Das ist ja ein breites Parteienspektrum, was sich da vereint hat. Also da gibt es Rechte, da gibt es Linke, da gibt es Leute, die vielleicht genau in der Mitte stehen, wenn es sowas gibt. Von denen könnte es ja theoretisch auch einer werden. Aber ich vermute, dass tatsächlich die Linken ein bisschen Oberwasser haben und da jetzt schon einiges fordern werden. Aber es ist eigentlich vollkommen offen und Macron hat freie Hand. Klar ist nur, dass dieser Macronismus zusammen mit der Linksfront gestärkt leider aus diesen Wahlen hervorgeht, obwohl die erste Runde etwas ganz anderes hergegeben hatte.
Ich hatte schon was gelesen, dass man regelrecht respektvoll inzwischen wieder von Emmanuel Macron spricht, weil man meint, er habe sehr klug gepokert. Sehen Sie das auch so?
Wenn er das wirklich alles abgesehen hat, wie es kommen würde, dann wäre das äußerst klug gepokert gewesen. Das war natürlich eine Konfliktstrategie, die er gefahren hat von Anfang an, wo er gesagt hat, jetzt will ich es nochmal versuchen. Und er hat vielleicht den Tiefblick gehabt in die französische Gesellschaft, dass die in einem solchen Maße zu einem Art Brandmauerverhalten bereit war, wie man es jetzt von der internationalen Warte aus nicht unbedingt absehen konnte.
Haben Sie eine Erklärung dafür, wie es passieren konnte, dass der Rassemblement National im ersten Wahlgang bei höherer Wahlbeteiligung als bei der letzten Wahl auf Platz 1 landete und jetzt abgeschlagen auf Platz 3, obwohl die Wahlbeteiligung nicht abgesunken ist? Ist das wirklich ein Ergebnis dieses Volksbündnisses oder ist da irgendwas anderes passiert?
Ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine andere Erklärung dafür. Also ich denke, dass da einfach ganz viel mobilisiert wurde, wie ja auch schon im ersten Wahlgang. Da war es ja auch schon, dass das Rassemblement so ein bisschen abgenommen hatte gegenüber den Erwartungen aus den Umfragen. Und das war ja auch schon mit einer hohen Mobilisierung einhergegangen. Und das ging jetzt praktisch weiter. Also man hat praktisch, würde ich jetzt mal provisorisch sagen, die trägen Wähler wieder belebt, die eigentlich gar nicht so wahnsinnig politisch sind, wenn ich das jetzt böse formulieren will, sich dann aber von so einer emotionalen Kampagne wieder einfangen ließen. Also das ist die einzige Erklärung, die ich im Moment dafür habe.
Aber das Ende vom Rassemblement ist das noch nicht, wie auch schon spekuliert oder frohlockt wurde. Das, glaube ich, ist auch zu früh, ne?
Ja, das wäre sehr viel zu früh, denn also man muss es eigentlich im Gegenteil nochmal hervorheben, wie das auch Jordan Bardella, der Parteivorsitzende, getan hat. Es ist eigentlich trotzdem ein Erfolg für das Rassemblement. Natürlich, sie haben ihren Sitzanteil verdoppelt und haben insofern auch, könnte man wiederum sagen, zu Recht auf Risiko gespielt. Es nimmt sich jetzt wie so ein bisschen so ein Katzenjammer aus und der ist auch sicherlich zu Recht da, wenn man sieht, wie eigentlich getrickst wurde in dieser einen Woche, also wie wirklich die Macronisten, die ja angeblich in der Mitte stehen, auch ohne Zögern mit den Linksradikalen vom aufsässigen Frankreich paktiert haben und denen den Vortritt gelassen haben und umgekehrt auch. Also das raubt einem schon den Atem und das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet nach der Gegnerschaft, die eigentlich zwischen diesen Parteien herrscht.
Gutes Stichwort. Es wurde ja auch sehr viel darüber berichtet, dass Frankreich das Los der USA inzwischen teilt und zwar tief gespalten ist. Ist das eine richtige Analyse?
Ja, sogar noch mehr. Also ich betrachte das ja schon eine Weile jetzt und stelle immer wieder fest, es gibt einfach drei Blöcke in dem Land, die eigentlich überhaupt gar nichts miteinander anfangen können. Und das ist eben der Linksblock, der makronistische, irgendwo in der Mitte. Und dann die rechten Parteien, wo die Republikaner noch nicht so richtig wissen, wo sie hingehören. Aber vor allem das Rassemblement. Und diese drei Blöcke blockieren im Grunde Frankreich. Also dadurch kommt es nicht zu einer Mehrheit, dass wir eben gerade drei Blöcke auch noch haben. Nicht wahr? Und ansonsten sind auch Macron und die Linken, also wenn wir mal die Sozialisten ausnehmen, sind die nicht einig, sind die nicht zu vereinigen.
Heißt das, Frankreich ist im Moment blockiert durch sich selbst, durch innenpolitische Dinge, dass es gar nicht auf internationaler Bühne, ist ja immerhin ein ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates, also auf internationaler Bühne so agieren kann, wie es Emmanuel Macron gerne möchte, dass Frankreich erstmal auf sich selbst zurückgeworfen ist, erstmal seine innenpolitischen Probleme klären muss?
Ja, das muss es. Also ich meine, der Präsident hat natürlich immer noch die Vorherrschaft über die Außenpolitik und die Verteidigungspolitik. Die wird er auch erstmal behalten. Das hatte ja Marine Le Pen ein bisschen eingefordert, aber dazu wird es nun nicht kommen. Natürlich die finanzpolitischen Probleme, die wirtschaftspolitischen Probleme von Frankreich werden sich ja jetzt absehbar verschärfen. Die Märkte, muss man mal sehen, wie die jetzt überhaupt auf so ein Ergebnis reagieren. Also es ist eine Sackgasse. Ich habe heute geschrieben, das ist gar nicht mal der schlechteste Ausgang, weil nichts passiert. Aber wenn erst einmal die Linken an die Macht kommen sollten, dann wäre es natürlich schon schwieriger für die Märkte. Und da hätte dann Macron auf jeden Fall viel zu tun und er hat so auch zu tun. Also er kann jetzt ein bisschen Grand ohne Vier spielen, wenn man Skat-Regeln kennt. Aber das ist dann auch alles.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist auch nicht zu erwarten, dass Frankreich jetzt eine, ja, wie soll ich sagen, sehr aktive Rolle wieder als Teil eines deutsch-französischen Tandems innerhalb der EU wahrnehmen kann.
Ja, gut. Das war ja sowieso ein Tandem mit einem Fahrer in der letzten Zeit. Also da saß ja kein Deutscher dabei. Aber insofern war auch Macron da im Leerlauf eigentlich. Ich denke nicht, dass er an der Stelle gestärkt wird jetzt durch dieses Ergebnis. Das sind jetzt die großen Wirren und er kann weiterhin große Reden halten, die vollkommen ergebnis- und konsequenzlos sind. Aber er wird einiges zu tun haben und vor allem wird man zu tun haben, das Land zu regieren. Denn das ist schon ein bisschen länger angeblich unregierbar und heute wird das eben manifest, wenn man so möchte.
Frankreich hat ja auch noch Überseegebiete als alte Kolonialmacht. Sind Ihnen da irgendwelche Nachrichten bekannt geworden, dass das Wahlergebnis in den Überseegebieten völlig abweicht von dem im sogenannten Mutterland?
Ach naja, das ist ein, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, eine eindeutige Spaltung. Also Mayotte ist Rassemblementland. So ein bisschen. Und die anderen ehemaligen, also Überseegebiete, muss man sagen, drehen eher links. Also das ist jetzt nicht so krass abweichend. Also es ist kein Macron-Land, wenn ich das richtig sehe.
Muss Frankreich, wie soll ich sagen, damit umgehen, dass Großmächte wie jetzt zum Beispiel China, USA oder auch Russland so ein bisschen auf Frankreich gucken, wie die sind erstmal mit sich selbst beschäftigt?
Das muss man eigentlich beinahe befürchten. Also da fügt Frankreich sozusagen dem europäischen Kapitel Dekadenz noch einen weiteren Abschnitt hinzu, wenn ich jetzt an China denke gerade. Die lachen ja schon über die Briten, dass sie immer noch glauben, eine Weltmacht zu sein. Und das werden sie jetzt wahrscheinlich auch bei den Franzosen langsam tun. Ein ernstzunehmender Spieler wird man so nicht.
Wie denken Sie, wird Frankreich seine Position bezüglich des Ukraine-Krieges jetzt definieren? Wir müssen natürlich immer voraussetzen, welche Regierung kommt. Aber was denken Sie, wie wird Frankreich bezüglich des Ukraine-Krieges weiterhin vorgehen?
Es steht ja sowieso ein bisschen auf tönernen Füßen, was da bis jetzt gemacht wurde. Natürlich ist man ein bisschen mit den Briten dort vereint engagiert und Macron hat ja da gedrängt. Ich meine, es ist sowieso die Frage, wie lange dieser Ukraine-Krieg noch so weitergehen wird aus meiner Sicht. Aber da bin ich ja auch ein wirklich unbeteiligter Beobachter ohne tiefere Einblicke. Ich glaube, Macrons eigenständige Strategie an der Stelle wird jetzt natürlich auch geschwächt sein dadurch, durch dieses Wahlergebnis. Und er wird nicht mehr in demselben Maße für Truppen in der Ukraine werben können, die ja, also ich meine, welchen Sinn sollten sie machen?
Frankreich ist ja nicht in dem Maße wie Deutschland eine Exportnation, aber doch auch mit einem gewissen erheblichen Exportanteil. Das heißt, angewiesen auf gute Beziehungen und auf ein gutes Standing international. Was denken Sie, wie sieht die Unternehmerschaft, wie sieht die Wirtschaft Frankreichs das Wahlergebnis?
Mit großer Sorge bin ich überzeugt, denn also wenn Sie sich das Wirtschaftsprogramm von dieser neuen Volksfront anschauen, dann ist das wirklich zum Haare raufen für einen Unternehmer. Denn also zur Diskussion steht, dass es ein Höchsterbe gibt. Also die Erbschaftssteuer soll genauso wie andere Steuern erhöht werden, soll progressiver werden. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto höher wird auch mein Steuersatz, mein Anteil, den ich zahle. Und dann gibt es noch ein Höchsterbe. Ich meine, damit ist das Unternehmertum sowieso tot, würde ich sagen, wenn das käme. Aber diese Steuerpläne kennen wir ja auch schon von François Hollande. Da kam ja auch am Ende keine 75%, glaube ich, bei raus. Aber trotzdem ist das sind keine Stabilitätssignale. Und da nützt dann am Ende vielleicht auch die Energie nichts, die man noch hat, die ja auch nicht immer funktioniert.
Wenn ich das richtig gelesen habe, bereitete die EU-Kommission ein Strafverfahren gegen Frankreich vor oder überlegte schon, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen wegen der überbordenden Staatsverschuldung. Sind damit einer Regierung gleich welcher Couleur eigentlich nicht schon die Hände gebunden von vornherein?
Mit diesem Verfahren von EU-Seite aus, das könnte im November dann soweit sein. Sowas hat es ja noch nie gegeben. Und Strafzahlungen hat es in dem Zusammenhang auch noch nie gegeben. Und wir wissen ja auch beide, glaube ich, dass das ein sehr dehnbares Gummiband ist. Ansonsten dieses EU-Strafverfahren, was da kommen kann. Also die einen werden hart bestraft. Ich nenne jetzt mal Polen oder Ungarn. Und Deutschland hat, glaube ich, auch ein paar Verfahren dort am Hals und wird eben nicht in gleicher Weise bestraft. Also das ist sehr wechselhaft. Und ich glaube, Frankreich hat da eher gute Karten, nicht hart bestraft zu werden. Aber ich bin auch da gespannt. Kann ja anders werden.
Eine Frage noch. Das Linksbündnis hat gewonnen, das haben wir festgestellt. Da wird sich auch, glaube ich, nichts mehr ändern. Wir hatten vorhin ein Gespräch mit dem Romanisten Professor Robert Kopp, der meinte, eigentlich sei das französische Volk eher konservativ. Sehen Sie das auch so? Verstellt das gestrige Wahlergebnis etwas den Blick auf die realen politischen Stimmungslagen der Franzosen?
Ja, also das wäre auch meine Wahrnehmung. Es gibt ja da dieses Wort von der France profonde, also vom tiefen Frankreich. Und da musste man ja auch wirklich nur auf die Landkarte gucken. Da war eben alles in den Farben des Rassemblement eingefärbt, in der Breite des Landes. Und es gibt dann eben die Metropolen, die da rausragen. Und ich will nicht sagen, dass die keinen Einfluss haben. Wenn wir jetzt gerade an gesellschaftliche Fragen denken, meinetwegen sowas wie Geschlechtswechsel, Ehe für alle und sowas, das stößt in Frankreich schon noch auf einen relativen Widerstand, zumindest in gewissen Kreisen. Und da ist das Land mindestens gespalten. Und das Thema Migration, wenn man sich irgendeine Straßenumfrage anschaut, die man hier in Deutschland finden kann aus Frankreich, dann spielt das Thema Migration dort immer eine Rolle und Kriminalität. Also insofern ist wirklich die Frage, da würde ich dem Herrn Professor dann auch recht geben, ob das wirklich das Land repräsentiert, was jetzt bei diesen doch sehr manipulierten Wahlen, dem zweiten Wahlgang herausgekommen ist.
In Frankreich konnte am Sonntag ein eilig zusammengezimmertes linkes Parteienbündnis in der Stichwahl für die Nationalversammlung die Mehrheit des Rassemblement National aus dem ersten Wahlgang komplett umdrehen. Über die Auswirkungen und Implikationen für Frankreichs Rolle in der internationalen Politik sprachen wir mit dem freien Journalisten Matthias Nikolaidis. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.